Die Reise geht zur Südhalbkugel der Erde nach Ozeanien, fast bis Australien. Nördlich des fünften Kontinents liegt Neuguinea, nach Grönland zweitgrößte Insel der Welt. Deren Westhälfte gehört zu Indonesien und ist seit Jahrtausenden Heimat der Asmat. In einem Gebiet an der Südküste, so groß wie Belgien, leben die heute rund 65.000 Mitglieder dieser Ethnie vom Meer über die Mangrovensümpfe bis hinauf zum Bergland. Bekannt geworden sind die Asmat durch den Schädelkult, einem rituellen Umgang mit Schädeln, die entweder bei der Kopfjagd erbeutet wurden oder von Schädeln, die von verstorbenen Mitgliedern des eigenen Clans stammen, Trophäenschädel und Ahnenschädel. Dr. Margarete Pavaloy ist Direktorin des Heidelberger Völkerkundemuseums der von Portheim Stiftung. Hier gibt es eine reichhaltige Asmat-Sammlung, aus der etliche Exemplare zur Schädelkultausstellung in den Reichsengelhorn-Museen ausgeliehen sind. Margarete Pavaloy weist darauf hin, dass diese Ritualkultur der Asmat in heutiger Zeit nicht mehr überall anzutreffen ist.
Ja, man darf ja nicht vergessen, wir haben eben schon eine sehr lange Zeit der christlichen Missionierung, die schon vor der holländischen Kolonialzeit aktiv war und in der holländischen Kolonialzeit besonders aktiv angefangen hat. Es ist ja schon nun seit der Unabhängigkeit Indonesiens, indonesisches Staatsgebiet und als solches integriert in die Verfasstheit des indonesischen Staates mit den ganzen Verwaltungsstrukturen, sodass sich sehr viel geändert hat. Das Bild, das man von den Asmat gerne mit sich trägt, ist, wie man es vielleicht noch in etwas abgelegeneren Gebieten findet, beziehungsweise wie es vielleicht vor etlicher Zeit noch zugetroffen hat, dass die Menschen sich noch sozusagen in Selbstversorgung befinden. Das heißt, dass sie ihre Nahrungsmittel selber anbauen bzw. fischen. Jagen tut man schon lange nur noch selten, weil eben auch die ökologischen Veränderungen die Jagd erschwert haben. Von daher haben wir teilweise es mit Traditionen zu tun, die nicht mehr aktiv praktiziert werden und wir haben zum Teil noch es mit Gegebenheiten zu tun, die in Teilen auch nicht mehr flächendeckend durchaus noch ihre Berechtigung haben. Das Asmat-Gebiet ist sehr groß. Unser Problem ist, dass wir keine allgemeingültige Aussage für die Asmat und für das ganze Asmat-Gebiet machen können.
Immerhin, man weiß heute noch mehr über die Tradition, Ahnenschädel rituell aufzubewahren, als über die Tradition, durch Kopfjagd Trophäenschädel zu gewinnen.
Der Ahnenschädel als solcher steht eigentlich für die Versinnbildlichung der Generationenfolge. Man ist da, weil eben vorher die Ahnen da waren und aus dem, was man von den Ahnen überliefert bekommen hat, hat sich die traditionelle Ordnung und das Zusammenleben und das Verhältnis zu der Natur geformt. Dass es wichtig ist, zu wissen, wo man herkommt, um zu verstehen, wer man ist, das sind Vorstellungen, die sind uns auch nicht so fremd. Hinzu kommt noch, dass sozusagen die Ahnen besonders wichtig sind in den alten Vorstellungen, weil mit ihnen ja das Dasein beginnt. Alles das gründet sich ja auf einen ganzen Korpus von Überlieferungen, von Vorschriften, von Riten, die man als von den Ahnen erhalten, betrachtet und weiterhin praktiziert.
Respekt vor den Ahnen ist gleichwohl nicht uneigennützig. Ein Ahnenschädel dient dem Schutz dessen, der ihn bei bestimmten Gelegenheiten auch mit sich trägt, etwa an einer Kette auf dem Rücken. Der Verstorbene, ein ranghohes Clanmitglied, wird vor dem Männerhaus in der Dorfmitte abgelegt. Dort bleibt der Leichnam, bis er verwest ist. Dann bestattet man das Skelett ohne den Schädel, der wird dem ältesten Sohn des Toten anvertraut.
Weil die Ahnen einfach eine so wichtige Rolle spielen für das einzelne Individuum wie auch die ganze Gemeinschaft, deswegen hat man natürlich auch einen besonderen Ort, um sie aufzubewahren. Deswegen werden sie auch geschmückt, deswegen werden sie auch in Notsituationen durchaus mal als Kraftquelle angesehen. Die Aufbewahrungsorte wissen wir nicht genau, ob das überall gleich ist. In der Regel sind sie in den Männerhäusern an den jeweiligen Feuerstellen der einzelnen Clans aufbewahrt und werden eben mit dem entsprechenden Respekt behandelt. Und in dem ganzen rituellen Zyklus werden sie natürlich eben bei entsprechenden Anlässen auch ihre Funktion haben. Aber es ist etwas, was als eine natürliche Angelegenheit betrachtet wird, weil schließlich sind es ja auch ehemalige Mitglieder der Großfamilie des Clans.
Die besondere Bedeutung eines Ahnenschädels zeigt sich auch daran, dass er bunt geschmückt ist. für uns im Westen ein manchmal seltsamer, bizarrer, ebenso ein faszinierender Anblick. Da ist der Totenschädel als Bild der Vergänglichkeit, da ist aber auch eine Art Heiterkeit hervorgerufen durch die bunten Verzierungen.
Sie werden unterschiedlich beschmückt. In der Regel werden halt die Augenhöhlen einfach mit einer Paste geschlossen. Sie bekommen manchmal auch einen Nasenschmuck. Sie werden besetzt mit Samen. Die können also rot oder weiß sein. Manchmal werden auch Federn aufgesetzt. Also die Beschmückung, die kann variieren, die ist nicht immer gleich.
Während Ahnenschädel durchaus auch für Alltägliches benutzt werden konnten, zum Beispiel als Kopfstützen, sind die Trophäenschädel nur rituell verwendet worden. Sie waren wichtig, um aus Jünglingen erwachsene Männer zu machen, um also ein vollwertiges Mitglied der Clangemeinschaft zu werden. Und an dieser Stelle ist der Begriff Kopfjagd fällig, also Mord. Was dabei genau vor sich ging, davon weiß man nur wenig. Die Berichte von früher, viele zudem durch die Brille von christlichen Missionaren überliefert, die Berichte sind spärlich und oft wenig zuverlässig, meint Margareta Pavaloy.
Das ist das Schwierige an dem Begriff. Wenn man Kopfjagd hört, dann denkt man immer, da laufen irgendwelche Menschen durch die Gegend und haben nichts Besseres zu tun, als irgendwelche Personen jetzt nur um ihre Köpfe zu bringen. Die Vorstellung ist auch schon deswegen falsch, weil nicht jeder Kopf überhaupt ein gesuchter oder gefragter oder ein richtiger Kopf gewesen wäre und auch nicht jeder dazu überhaupt berechtigt war. Also das ganze Regelwerk ist uns zu großen Teilen nicht bekannt. Wir wissen nur, dass einer der Bereiche, in dem diese Trophäenköpfe eine Rolle gespielt haben, die Jungeninitiation war, also sozusagen das Übergangsritual, wenn aus dem Stadium der Kindlichkeit eben das übergeht in das Stadium des erwachsenen Mannes. Das sind sehr aufwendige Rituale, das sind große Einschnitte auch im Leben der Jungen. Es hat oft damit zu tun, dass dadurch auch ein Umzug erfolgt, und zwar, dass sie dann eben nicht mehr im Elternhaus dann übernachten, sondern dass sie dann in das Männerhaus verbracht werden. In diesem ganzen Ritual, das damit zusammenhängt, mit dieser Initiation, wie man das nennt, da sind diese Trophäenköpfe eingesetzt.
Der Jugendliche erwarb auf diesem Weg eine neue Identität und einen neuen Status in seiner Gemeinschaft. Allerdings um den Preis, dass, Zitat, eine dauerhafte Gefahr bestand, selbst Opfer einer solchen Kopfjagd zu werden, Zitat Ende, denn andere Asmat-Clans praktizierten dieses Ritual ja auch. Im modernen Indonesien ist die Kopfjagd verboten, nachdem 1963 eine erste Regierungsexpedition in den Asmat-Gebieten auf Neuguinea die Lage erkundet hatte. Die Asmat selbst sind dazu übergegangen, Schädel aus Holz zu schnitzen. Auch das ein Akt des Tötens, denn ein Baum muss gefällt werden. Aber aus dem Baum, so ihr Mythos, entsteht auch neues Leben.